wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
And they get another possession. He threw a possession. Oh! I can't believe it went in! Curry from half court.
Hier ist Swish. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge Nummer 138 des NBA-Podcasts Hier ist Swish. Wir beschäftigen uns heute mit den bisherigen Serien in der Eastern Conference. Und wenn ihr euch jetzt gerade fragt, Moment mal, warum denn nur Eastern Conference, wo ist denn die Western Conference? Die ist bei Steffen vom NBA-Podcast drüben, denn die haben wir eben gerade schon aufgenommen. Also NBA-Fan-Podcast, ich hau's euch auch gerne nochmal mit in die Links mit rein. Und wir kümmern uns jetzt eben in dieser Folge um die Eastern Conference. Also von daher, Steffen, erstmal vielen, vielen Dank, dass du wieder Zeit gefunden hast, hier ein Gast bei mir zu sein.
Ja, immer wieder gerne bin ich bei dir, Max. Macht immer mega Bock mit dir. Und jetzt haben wir ja nochmal ein Wasser geholt und die Stimme geölt. Und ja, apropos Wasser, ne, das wollen wir deinen Hörern noch auflösen. Wir hatten ja gewettet, das ist schon eine Weile her, um den Rookie of the Year Award. Da hast du ja mit Bravour die Wette, ja, damals hatten wir beides Außenseiterwetten gemacht. Die hast du ja mit Bravour gewonnen und das Bier ist auch schon unterwegs. Ich hoffe, es kommt bald an bei dir. Gratuliere, Max.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich werde es auf jeden Fall dann auf Social Media posten, wenn das ganze Ding mal dann mit da ist. Ich freue mich natürlich doppelt, denn Punkt 1 habe ich jetzt in die Wette gewonnen und Punkt 2 ist jetzt eben auch Scottie Barnes noch Rookie of the Year nochmal mit geworden. Für mich als Raptors-Fan natürlich immer sehr, sehr schön, wenn man dann eben den Rookie of the Year in seinen Reihen hat und man dann weiß, dass die Zukunft in den guten Händen liegt.
Ich hatte ja auf Kate Cunningham gewettet. Der ist auch der, denke ich, der Rookie of the Year der Herzen. Das wird sich, glaube ich, da werden sich die Experten noch Lügen gestraft sehen, bald, wenn wieder weiter so auftrumpft. Und aber auch dein Barnes war ja zu dem Zeitpunkt, als wir die Wette gemacht haben, total abgeschlagen. Da haben eigentlich alle Experten gesagt, das ist ein lockeres Ding für Mobley. Deswegen waren unsere beiden Wetten ja also gewagte Wetten und deine hat sich aber letzten Endes durchgesetzt.
Ja, es hätte tatsächlich durchaus passieren können, dass beides nicht funktioniert. Aber in diesem Fall war ich jetzt gerade der glückliche Gewinner. Und apropos glückliche Gewinner, die Miami Heat spielen ja gegen die Atlanta Hawks und es steht bereits 3-1. Sind die Heat jetzt bislang, sind es jetzt gerade bislang die glücklichen Gewinner oder sagst du, sind schon verdient da, wo sie jetzt gerade stehen?
Nee, also glücklich kann man nicht sagen. Also man muss sagen, sie haben das ja schon in der Regular Season mit Bravour gemeistert, hatten total viele Ausfälle, aber sind halt diese Heat-Culture und sind so ein tiefes Team, haben sich da nicht beirren lassen und haben auch anders als andere Teams, ne, Milwaukee, hallo, haben die gesagt, nee, wir wollen schon den Homecourt Advantage. In Miami ist der auch wichtig und ich glaube, generell ist der sehr, sehr wichtig. Manch einer unterschätzt den ja, ne, Milwaukee nochmal. Kommen wir ja später noch drauf. Nee, also ich denke, das ist absolut verdient, was die Heat da zeigen. Sind einfach das reifere, tiefere Team und natürlich ihre Lockdown-Defense, ja vor allem gegen Trae Young, hat natürlich Freude gemacht, hier anzuschauen. Kann einem schon fast ein bisschen leid tun, der Gute. Ne? Egal gegen wen er switcht, hast du Bam Adebayo, Kyle Lowry oder am Ende noch Butler auf dir. Also der ist nicht zu beneiden, der gute Trae Young.
Nee, absolut nicht. Und das sieht man jetzt eben auch allein schon daran, dass er jetzt eben nicht mal mehr der beste Scorer seines Teams ist, was schon wirklich, wirklich spannend ist. Mhm. Denn wenn man sich das mal so in der Regular Season mit anguckt, dann sieht man da eigentlich schon eine ganz schöne Diskrepanz, nämlich von 28 Punkte Trae Young auf dann 16 von John Collins als zweitbester Scorer. Und ja, das Ganze hat sich jetzt einmal ganz schön jetzt gerade umgewandelt, sodass Trae Young jetzt eben, wie gesagt, nicht mal mehr der beste Scorer seines Teams ist, sondern sogar nur auf Platz 2 liegt, nämlich hinter DeAndre Hunter. Und ja, auch an seinen Quoten sieht man es natürlich wunderbar. Also insgesamt legt er jetzt eben 16,5 Punkte auf und trifft eben nur 35% seiner Würfe und ist damit jetzt natürlich schon so ein, ja, kleiner Ausfall, sag ich jetzt gerade mal mit in der Hawks Offense. Gerade wenn man sich nochmal diese 6 Turnover pro Spiel auch nochmal mit vor Augen führt. Das ist schon unglaublich gut, was die Miami Heat machen. Und ich glaube, sie sind auch vor diesen Playoffs, obwohl sie Number One Seed sind, immer noch so ein bisschen unterm Radar nochmal mitgeflogen. Ich glaube, jetzt so langsam müsste den Leuten bewusst werden, dass die Heat for real sind, oder? Also mit Jimmy Butler, der jetzt einfach mal 30,5 Punkte auflegt im Schnitt, mit einem PJ Tucker, der 61,5% seiner Dreier trifft und dann auch mal mit Kyle Lowry noch mal so als Anführer. Siehst du die noch wesentlich stärker? Also siehst du sie sogar in den Eastern Conference Finals oder glaubst du, da ist dann spätestens in der zweiten Runde Feierabend?
Also es ist schwierig, aber also ich denke, die Eastern Conference Finals, die sollten sie erreichen. Da würde ich sie aber nach dem bisher Gezeigten dann schon als deutlichen Außenseiter, ehrlich gesagt, sehen, weil ja, so gut das jetzt läuft, so gut das jetzt aussieht, also ich meine, Punkt 1, dass die Defense Mörder ist, das war klar. Ja, aber was mich jetzt immer noch nicht so ganz überzeugt, ist die Offense der Heat. Das ist doch einfach die Achillesferse bei diesem Team. Und da muss ich sagen, klar, Jimmy Butler brilliert jetzt mit 30 Punkten, aber das liegt natürlich ein Stück weit auch daran, dass bei den Hawks keiner von wirklich Playoff-Format da ist, der den Rim verteidigen kann. Da ist Capella nicht da. Und Okongwu, der kann das noch nicht so bringen. Capella nicht in der Form, von der man es kennt von ihm. Und das haben wir halt schon öfter gesehen, dass halt Jimmy Butler dann, wenn da ein starker Rim-Defender ist oder jemand, der ihn vor sich halten kann, der körperlich ihm dagegen halten kann, dass er Probleme hat. Und dann nehme ich, wenn du mal hinter Jimmy Butler guckst, da ist er schon eine ziemlich große Lücke dann beim nächsten Scorer. Also da muss ich sagen, das muss ich erst noch sehen, wie die Heat Offense gegen einen stärkeren Gegner dann aussieht.
Ja, ist absolut richtig, denn aktuell sind die Heat jetzt natürlich sehr, sehr abhängig von eben, ja, eigentlich ganz krassen Rollenspielern, die einfach von draußen performen müssen, wie eben jetzt gerade nochmal eine Max Strus, der jetzt eben auf einmal einfach in den Player 9 Dreier pro Spiel nimmt und auf einmal der zweitbeste Scorer dieses Teams ist.
Ja.
Von Spielern wie jetzt auch nochmal Gabe Vincent, der jetzt auch schon einiges jetzt gerade schon draufgeballert hat von draußen, von theoretisch nochmal mit einem Duncan Robinson, je nachdem wie viele Minuten der dann spielt. Und eigentlich musst du mehr sehen von Tyler Hero, finde ich. Der ist jetzt bislang in den Playoffs noch nicht so wirklich da. 36,5% aus dem Feld, auch nur 21% von draußen. Ja, ich wollte ihn jetzt gleich nicht so richtig jetzt gerade mit runter machen. Letztendlich ist er ja auch, hat ja noch ein bisschen Zeit. Aber eigentlich wäre es jetzt natürlich gerade die perfekte Serie für ihn, sich jetzt gerade mit warm zu werfen. Das funktioniert ehrlich gesagt noch nicht. Und da hast du jetzt gerade schon mit Recht. Also in der zweiten Runde sollte es jetzt gegen Philly oder Toronto gehen, kommen wir auch gleich nochmal drauf. Sollten sie eigentlich schon immer noch das bessere Team sein, einfach nur, weil sie ja gegen beide Teams, finde ich, irgendwie besser sind, weil sie gegen beide Teams defensiv dagegen halten können und dann eben offensiv zumindest dieselbe Firepower hinballern können. Aber dann, wenn es dann eben Richtung Eastern Conference Final geht, dann eben gegen so Richtung vielleicht Milwaukee Bucks, dann wird es schon richtig, richtig kritisch und dann wird es brutal schwierig, sich da auf jeden Fall durchzusetzen.
Ja, dann hast du ja von Haus aus mit PJ Tucker dann auch einen, der eh nicht viel scored. Beim Adebayo, finde ich, krieg viel zu wenig Touches. Ja, 10 ja. Punkte, da müsste man ihn mehr einsetzen. Vielleicht sehen wir das ja dann auch, vielleicht schonen sie ihn ein bisschen. Und auch, was noch besorgniserregend ist, ist ja die Verletzung von Kyle Lowry, der ja eben da auch ein Schlüsselspieler ist. Und ja gut, hätte man vielleicht auch mitrechnen können, dass ein 35-jähriger Kyle Lowry vielleicht mal verletzt ist. Das wird auch noch zu beobachten sein, wie der da weiter ja, beitragen kann.
Ja, definitiv. Also auf jeden Fall durchs Coaching. Hat er jetzt im letzten Spiel jetzt gerade schon sehr, sehr extrem gemacht. Auf jeden Fall war da schon die ganze Zeit auf der Bank und war da direkt schon im Huddle vor überhaupt Eric Spoelstra. Also hat er immer von außen auf jeden Fall sehr, sehr viel Impact gehabt, aber ist natürlich schon ein Spieler, den du sehr, sehr gerne auf dem Feld haben möchtest. Ansonsten, ich glaube, über die Atlanta Hawks haben wir jetzt schon ja so viel gesagt, was wir jetzt gerade eben sagen können, nämlich Trae Young struggled und damit hat das ganze Team große Probleme. Der einzige Spieler, der bislang wirklich gut funktioniert, ist DeAndre Hunter, der 47,4% seiner 5 Dreier trifft.
Ist sowieso ein Biest, der Mann. Feier den voll.
Absolut stark. Also auch defensiv natürlich ganz klar der beste Spieler, den die jetzt gerade nochmal mit haben. Also das ist jetzt auf jeden Fall nochmal so ein Set oder so ein Piece, mit dem ich jetzt gerade nicht so extrem jetzt gerade gerechnet hätte, dass der jetzt so krass nochmal mit abliefert. Aber der ist absolut da und ich finde, das kann man über die meisten anderen der Hawks, vielleicht noch mit der Loren Wright ein bisschen, nicht wirklich reden. Und ja, dementsprechend stehen sie jetzt eben da, wo sie jetzt gerade stehen, nicht mit 1-3 hinten. Glaubst du, sie holen sich nochmal ein Spiel in dieser Serie oder glaubst du, die Heat machen das jetzt fertig in 5 zu Hause?
Nee, da denke ich, die Heat machen das fertig in 5, vor allem, dass mein Tipp dann auch hinkommt. Nee, Scherz beiseite, also denke ich schon auch. Ich wollte aber noch kurz zu Trae Young, also ich meine, klar, er kann das jetzt nicht so wuppen wie gewohnt, es liegt ja aber auch schon daran natürlich, dass die Heat-Defense sich sehr, sehr stark auf ihn konzentrieren kann. Aber generell würde ich dich mal fragen wollen, Was meinst du denn eigentlich? Wo stehen wir denn jetzt bei Trae Young? Ist das jetzt der wahre Trae Young oder ist das die letzte Saison oder ist die letzte Saison vielleicht sogar ein Outlier? Man muss sagen, ja, die Knicks waren auf 4, es war ein günstiges Matchup. Dann hat man ja gegen die Sixers gewonnen in der zweiten Runde mit einem Ben Simmons, der nicht mehr Basketball spielen konnte, mit noch anderen Problemen. Und dann kam man da in die Conference Finals und hat dann verloren. Meinst du, das war der Outlier oder wo geht der Weg hin mit Trae Young?
Ja, ich will jetzt mal so eine richtige konservative CDU-Antwort jetzt gerade geben. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Also das, was er jetzt gerade zeigt, das ist nicht der wahre Trae Young. Das wissen wir, glaube ich, alle. Die Heat profitieren jetzt natürlich eben auch gerade davon, dass da kein anderer jetzt mit dabei ist, der mit dem Ball so richtig was anfangen kann. Das ist also jetzt gerade gefühlt. Also wenn Trae Young halt einfach den Ball nicht mehr hat, dann wird es irgendwie sehr, sehr schwierig. Er wird gedoppelt und dann werden trotzdem die Entscheidungen nicht schnell genug gefunden, nicht schnell die richtigen Pässe gefunden, um dann eben das auszunutzen. Und dann, ja, wirkt es natürlich auch, teilweise finde ich trotzdem ein bisschen uninspiriert, was er dann macht, dass er einfach dann auf einmal anfängt, jetzt gerade so nach dem Motto, okay, ich muss jetzt auch mal wieder werfen, dann erstmal einen tiefen Dreier nimmt.
Ich werfe mal vom Logo.
Ja, das ist ja,
hat er den Game-Winner zwar gehabt auch, ne, aber es ist...
Ja, er kann das ja auch, er kann das ja auch treffen, aber es, wie gesagt, es wirkt halt manchmal sowieso, jetzt reicht mir, jetzt habe ich jetzt gerade die letzten 4 Possessions den Ballschirm aus der Hand gegeben, jetzt werfe ich einfach mal selber und guck mal, vielleicht geht er ja rein. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ich glaube halt auch, dass dich das sehr, sehr frustriert, wenn du halt merkst, okay, wenn du halt nichts mit dem Ball anfangen kannst, dann läuft halt im Team relativ wenig. Er wird direkt einfach verteidigt, meistens schon ganz kort von Martin oder von Gabe Vincent, glaube ich, sind es meistens, oder Max Strus. Und dann, ja, sieht es natürlich dann auch auf dem Papier dann auch mal mit blöd aus, dass du eben dann 16,5 Punkte hast, keine guten Quoten und vor allem dann nochmal diese 6 Turnover, das sticht, finde ich, einfach richtig raus, weil das einfach was ist, was man jetzt eigentlich nicht so mega oft mit sieht. Und das ist dann natürlich schon sehr, sehr ärgerlich. Ich glaube trotzdem, dass er jetzt in einem Team, was vielleicht ein bisschen besser nochmal mit funktioniert, auch ohne ihn, was vielleicht auch ja einfach ein bisschen ausgeglichener ist und dann vielleicht auch noch ein besseres Matchup nochmal hätte für ihn, da würde er auf jeden Fall nicht so schlecht mit aussehen. Er hat es ja auch in der Regular Season auch gezeigt, dass er es gegen unterschiedliche Gegner schaffen kann. Also ich denke, irgendwo in der Mitte wird es wahrscheinlich liegen.
Ja, ich bin immer so irgendwie on and off bei Trae Young, ne? Also letzte Saison... Da kam er ja nicht ins All-NBA-Team, nicht ins All-Star-Team. Dann legt er diese Mega-Playoffs hin. Da habe ich gesagt, ja, vielleicht ist er doch for real. Ne? Und jetzt die Saison auch gut gespielt. Denkt man, wow, er hat das bestätigt. Ja, und jetzt in Playoffs switcht man wieder raus. Also ist so ein bisschen, erinnert mich ein bisschen an Paul George. Wenn ich den so einschätze, mal sieht man ihn als Top-10-Spieler in der NBA, dann ist er wieder der Pandemic-P. Also hoffen wir mal, dass das bei Trae Young nicht so ist. Und vielleicht muss er aber diese ganz extrem dominante Spielweise ein Stück weit überdenken. Vielleicht kann er auch effektiver mal ein bisschen Off-Ball spielen. Und er ist ja noch jung, er kann sich ja noch entwickeln.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich meine, so letztendlich hat er natürlich auch nochmal den Vorteil, oder die Hawks generell, dass sie eben letztes Jahr einfach als riesen Playoff-Außenseiter einfach da waren. Die kamen halt an auf Platz 5, alle dachten sich so, ja gut, ne, vielleicht gewinnen sie halt die erste Runde, aber dann halt gegen Philly ist dann Feierabend. Und ich glaube, davon haben sie dann auch mal profitiert, dass sie einfach so ein bisschen nochmal mit unterschätzt wurden, dass man sich vielleicht dann nicht ganz so intensiv vielleicht sogar auf sie vorbereitet hat und dann gesagt hat, okay, komm, der Trae Young soll uns jetzt erstmal mit schlagen. Und ja, eben dadurch, dass sie dann letztes Jahr dann eben so wahnsinnig gut waren in den Playoffs, haben die Heat sie jetzt, glaube ich, direkt von Anfang an jetzt gerade schon mit ernst genommen. Klar stehen sie jetzt am Ende auf Rang 9 oder standen sie jetzt auf Rang 9, aber ich glaube, die Heat wussten auch genauso gut wie wir auch alle, dass sie eigentlich nicht dahin gehören, sondern dass sie eigentlich weiter nach vorne kommen. Also ich glaube, auch das spielt eben nochmal mit einer Rolle und die Heat sind dann eben einfach in der Lage, über gutes Coaching, über sehr, sehr erfahrene Spieler und auch natürlich einfach über gute Einzelverteidiger diese Verteidigung dann einfach wunderbar mit auszuführen. Gut, ich würde sagen, wir gehen weiter auf Serie Nummer 2. Und auch da müssen wir leider über Spieler reden, die unglaublich viele Turnover haben. Und die Rede ist jetzt für mich erstmal von Kevin Durant, denn der hat in der Serie wirklich, wirklich viele Turnover mit produziert und seine Brooklyn Nets sind jetzt eben schon rausgeflogen gegen die Boston Celtics und zwar mit 0-4. Das erste Mal, dass Kevin Durant gesweept wurde in den Playoffs und ja, er jetzt am Ende eben mit 5,3 Turnovern, mit auch nur 38,6% aus dem Feld, also überraschend ineffizient. Gute Defense der Boston Celtics, Struggle in der Offensive der Brooklyn Nets. Was war's, Steffen?
Tja, erstmal war es ein Sweep, also wirklich, die Celtics holen den Besen raus, absolut irre, ja, ich habe ja noch 4-2 für die Celtics getippt, da haben schon manche gesagt, ich spinne, ja, jetzt hätte ich gesagt, hätte ich noch mehr spinnen sollen, hätte ich den Sweep natürlich nicht vorausgesehen. Ja, also, pfah. Also es ist natürlich eine schwierige Frage. Also ich denke, man soll es jetzt nicht übertreiben. Das hat ja schon auch Gründe, warum Kevin Durant diese Quoten und Turnover hat. Das ist da halt eine Bunch of random Dudes eigentlich, die da rumlaufen bei den Brooklyn Nets. Finde ich auch Steve Nash, der da jetzt kritisiert wird, die ärmste Sau eigentlich. Ja, weil der da ist der Kyrie Irving, spielt nicht, dann hat Harden keinen Bock mehr, haut ab. Dann kriegst du Simmons, Curry, den musst du erstmal einbauen, Drummond. Was willst du da machen? Wie willst du da irgendwie großen Spielsystem einspielen? Ja, also ich finde, man muss das schon relativieren. Für mich ist es aber ehrlich gesagt weniger jetzt das Versagen oder Scheitern, wie auch immer man es nennen will, von Durant. Für mich ist eigentlich das Entscheidende, das Herausragende ist, dass wirklich die Celtics zumindest in dieser Serie eine historisch starke Defense spielen, finde ich.
Ja, muss ich dir komplett zustimmen. Also ich meine, man hat ja auch immer gesagt, Kevin Durant ist einfach nicht verteidigbar in dem Spielstil, den er einfach mit hat. Da nochmal neben Kyrie Irving, man sollte sich eigentlich vorstellen, dass das einfach nicht möglich ist zu verteidigen, aber ich finde, dass es die Boston Celtics wunderbar hingekriegt haben, indem sie es auch einfach immer wieder geschafft haben, einfach genug Bodies einfach zwischen diese beiden Scorer und den Korb zu stellen. Also bei
ja,
Kyrie
was
Irving,
für Bodies auch noch.
Ja, Riesenbodies, also Jason Tatum, Jaylen Brown, Grant Williams auch noch klar zu nennen. Alles so unfassbar lange Spieler, die aber trotzdem unglaublich bissig sind in der Verteidigung, an denen du trotzdem nicht wirklich gut vorbeikommst, die trotzdem schnell sind lateral. Das Ding ist so, es kam mir immer so vor, dahinter kam halt noch der Nächste. Gerade gegen Kyrie Irving ist mir das immer verdammt aufgefallen, der immer versucht hat, in 1 gegen 1 zu gehen. Dann geht er vielleicht am ersten vorbei und dann steht direkt hinter dem ersten Spieler, steht dann direkt noch ein zweiter Verteidiger. Und dann ist eben auch für Kyrie Irving irgendwann mal mit Feierabend. Und dann muss man, glaube ich, ganz klar festhalten, haben die Nets auch einfach nicht das Roster, um dann daraus größtenteils oder viel Kapital dann zu schlagen. Klar hat ein Seth Curry eine überragende Serie gespielt, das will ich jetzt hier nicht unter den Tisch kehren. Was der Junge geleistet hat, ist unglaublich gut. Und es ist jetzt gerade auch nicht so, dass die jetzt alle schlecht gespielt haben, aber die Qualität der Spieler reicht einfach da nicht aus. Das tut mir leid, aber wenn Goran Dragic für dich in den Playoffs mit 35 Jahren auf einmal wieder 20 Minuten pro Spiel ran muss und dann auch noch 10,5 Punkte noch mit scoren muss, dann ist vielleicht dein Roster nicht so wirklich gut mit aufgebaut. Also das tut mir leid. Klar, das ist dann halt auch nochmal so dieses ganze James Harden-Ding, was da noch mit reinkommt. Aber auch generell, so, du verlässt dich einfach zu sehr einfach darauf, dass halt Kevin Durant und Kyrie Irving abliefern und der Rest läuft dann schon. Und ich finde, das zeigt jetzt nicht erst dieses Jahr, sondern hat es auch letztes Jahr schon gezeigt, dass einfach so diese großen Namen ohne irgendwelche Leute außenrum, dass das einfach keinen Erfolg jetzt mehr mit hat. Ich finde, das haben die Lakers jetzt dieses Jahr auch wunderbar jetzt gerade mit gezeigt, wo man sich auch vor der Saison dachte, wow, Westbrook, LeBron und Davis zusammen in einem Team, also das ist ja wohl richtig krass. Aber die ganzen Leute außenrum passen halt nicht und ich finde, jetzt hier ist es auch wieder ähnlich. Du hast mit Kevin Durant und Kyrie Irving zwei absolute offensive Superstars, hast daneben aber eben außer Seth Curry nicht mehr so die Riesenqualität, sag ich mal. Und da fehlt es dann für mich einfach an allen Ecken und Enden, um das dann eben einfach auszunutzen, dass dann eben Durant und Irving gedoppelt werden.
Ja, da hast du natürlich völlig recht, ne? Man muss natürlich schon im Hinterkopf dann, am Ende zählt es auf dem Court, ne? Aber man muss halt schon im Endeffekt im Hinterkopf behalten, das war halt der Worst Super-GAU eigentlich, ne? Also der Harden haut ab. Ja, dann kriegst du den Curry, das ist ein Spieler, den musst du erstmal richtig einbauen. Simmons spielt nicht. Ja, das sind alles so Faktoren. Harris ist verletzt. Ja, und dann hast du ja eigentlich die Roleplayer, den kann man keinen Vorwurf machen. Also ein bisschen was hat man schon, ne? Also Bruce Brown, Claxton, Curry, Dragic, dann gut, das war so ein bisschen überraschend, ja, aber man hat ja schon so ein paar Leute, ne? Also wenn alle dann an Bord sind und man halt alle Rotation-Spieler hat, dann wären da ja schon ein paar Leute, ne? Patty Mills hat ziemlich enttäuscht, aber klar, im Endeffekt zählt es auf dem Court. Da muss man sagen, das ist eigentlich jetzt krachend gescheitert, Kevin Durant, Kyrie Irving, dieses Projekt. Ja, jetzt muss man sich fragen, Kevin Durant ist 33 Jahre alt. Er ist jetzt das erste Mal ja etwas entzaubert worden von einer, wie gesagt, historisch starken Offense. Ich würde jetzt nicht den Abgesang anstimmen, aber muss ich natürlich schon fragen, wie geht's jetzt da weiter?
Ja, dann würde ich dir jetzt gleich mal die Frage stellen, die ich glaube, Paul Pierce, glaube ich, in den Raum geschmissen hat, was jetzt ja erstmal nicht so wirklich jetzt gerade viel heißt, denn der Typ redet einigermaßen viel, wenn der Tag lang ist, aber
er kifft ja auch gern mal ein.
Aber er hat ja gesagt, dass wir jetzt gerade ganz klar gesehen haben, und zwar im Live-Basketball quasi, dass Jason Tatum jetzt an Kevin Durant jetzt gerade vorbeigezogen ist, rein basketballerisch. Wie siehst du diesen Take? Stimmst du dazu oder sagst du, ist noch zu früh dafür?
Also vorbeigezogen, würde ich sagen, ist noch zu früh. Gleichgezogen könnte man aber diskutieren. Also ich sehe ihn aber, also, ja, ist schon eigentlich ein ganz anderer Spieler. Ich finde, man kann das so nicht sagen. Weil er wird, also Jason Tatum ist ein fantastischer Spieler, er wird aber dieses offensive Niveau eines Kevin Durant wahrscheinlich nie erreichen. Aber defensiv, da finde ich, da hat er den Step gemacht. Wenn der die Playoffs so weiterspielt, finde ich, kann man drüber sprechen, ob er vielleicht einer der besten Wing-Defender aller Zeiten ist. Also mit einem Scottie Pippen, mit einem Peak Kawhi Leonard würde ich ihn da vergleichen. Was er jetzt zu, in großen Teilen der Saison gezeigt hat. Und was er jetzt vor allem in den Playoffs gezeigt hat, ja, und mit dieser Bissigkeit und jede Possession wirklich da Kevin Durant ja kämpfen zu lassen, vor sich zu halten, das ist wirklich was, das hätte ich ehrlich gesagt Jason Tatum noch vor einiger Zeit nicht zugetraut.
Ja, absolute Zustimmung, er hatte nochmal einen klaren Step nochmal mit nach vorne gemacht, um jetzt nochmal Jason Tatum auch ein bisschen in Schutz zu nehmen, du hast ja gesagt, dass er wahrscheinlich das Offensivniveau von Kevin Durant nicht erreichen kann, da ist natürlich die Frage, wer kann das überhaupt? Ich würde behaupten...
Niemand, würde ich sagen.
Würde ich nämlich auch sagen...
Ich glaube nicht zu meinen Lebzeiten, dass ich da nochmal jemanden sehen werde wie Kevin Durant.
Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht.
Der einfach von jedem Spot auf dem Court gefährlich ist. 7 Fuß groß noch dazu.
Und das mit 7... das mit 7 Foot, ja. Mit 7 Foot, ja. Mit diesem Ballhandling. Ich glaube, Wahnsinn. Das ist was, was unfassbar einzigartig einfach ist in dieser Liga. Und ich glaube, das muss man jetzt auch einfach nochmal hervorheben. Hatte jetzt eben gerade keine gute Serie.
Was sind das für geile Zeiten hier, in denen wir leben, basketballtechnisch. Wenn du das durchgehst, so viele, gerade auf dem Top-Niveau, so viele Leute, wie du hast, die alte Garde, Katie, LeBron, Curry sind noch da. Jetzt kommen Tatum, Brown, Trae Young und wie sie alle heißen, Ja Morant. Also du kannst da so weit runtergehen und du hast immer noch unglaublich krasse Top-Spieler. Das ist einfach geil.
Ja, genau dasselbe dachte ich mir jetzt tatsächlich jetzt auch erst, dass ich mir dachte, boah, das wird richtig, richtig kacke, wenn erstmal so ein Kevin Durant und LeBron aufhören mit Basketball. Dann habe ich es überlegt und da kommt einfach nochmal so ein Luka Doncic kommt in seine Prime mit rein. Kate Cunningham wird sich nochmal weiter verbessern. Also es gibt einfach immer wieder Leute, jetzt auch wieder aus den neuen Generationen, die uns einfach immer wieder erstaunen werden, einfach mit ihren Plays. Und ja, die Celtics sind auf jeden Fall, glaube ich, mit auf dem Weg dazu, das in diesen Playoffs zu machen, denn sind das erste und das einzige Team, was in diesem Jahr in der ersten Runde sweepen wird. Und ich glaube, also wenn ich das jetzt mal so sage, ich glaube, wir müssen die jetzt komplett auf dem Zettel haben, was so Eastern Conference Finals angeht auf jeden Fall. Oder wie siehst du das?
Ja, es natürlich geht es dann gegen die Bucks wahrscheinlich. Das wird ein knüller Matchup. Aber das ist auf jeden Fall ein Duell auf Augenhöhe. Man muss wirklich sagen, diese brechharte, bockstarke Defense, die, mit der musst du dich erstmal anlegen. Die haben jetzt die Chance, glaube ich, aus meiner Sicht, eine All-Time-Playoff-Defense zu werden. Das ist nämlich unglaublich. Ich habe da nochmal in die Archive ein bisschen geguckt. Also wenn du schaust, das ist ja gerade dieser Move. Man hat ja immer gesagt, was fehlt denn da jetzt, was fehlt denn da jetzt? Eigentlich fehlte nur Marcus Smart zum Point Guard zu machen. Dann hast du eben Smart, Brown, Tatum, die kannst du alle switchen. Die drei können einfach alles switchen und jeden verteidigen. Plus dann noch einen Grant Williams kannst du reinschmeißen. Robert Williams ist noch gar nicht groß in Erscheinung getreten, der Time Lord. Das kann ja Angst und Schrecken machen den Gegnern. Also diese Switchability, sehr groß, sehr beweglich, gute Hände, alles wirklich Top-Defender, die bieten einfach, da ist kein Kemba Walker mehr, den du angreifen kannst, da ist niemand, den du angreifen kannst, außer vielleicht Peyton Pritchard, ja, aber spielt jetzt nicht die größte Rolle. Das ist für mich, haben die Chance, ein All-Time-Defensive-Team zu sein, und da spreche ich wirklich von 89 Pistons, da spreche ich von 91, 92 Bulls, 99 die San Antonio Spurs, da die 04 Pistons oder auch die 08 Celtics. Man könnte noch die Golden State Warriors 2015 reinnehmen. Das sind so die Peak-Teams, die eigentlich mit ihrer Defense alleine schon fast einen Titel holen können. Noch dazu natürlich auch eine gute Offense haben. Also das ist wirklich, wird zu beobachten sein, wie das jetzt weitergeht. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht, weil gute Defense, wenn du das einmal raus hast, das kannst du immer spielen, das kann dir keiner nehmen.
Das ist nämlich, also gerade jetzt eben in den Playoffs, wo das Spiel dann eben langsamer wird, wo es sehr, sehr oft dann eben ins Halbfeld quasi mit reingeht, da sind die Celtics einfach unglaublich stark defensiv. Und ich glaube, das ist wirklich was, was man überhaupt nicht unterschätzen darf. Man sagt ja immer nicht umsonst, Defense wins Championships.
Ja.
Und dann, wird es auch für den nächsten Gegner sehr, sehr schwierig. Und der wird ja wahrscheinlich Milwaukee Bucks heißen. Was sind so deine Eindrücke zur Serie gegen die Chicago Bulls? Steht ja bereits 3-1, auch hier jetzt also wieder die Chance, wie jetzt ja eben auch für die Miami Heat jetzt gerade zu Hause das Ding klar zu machen. Glaubst du, die Bucks reißen das jetzt? Und vor allem, wie siehst du dann die Serie gegen die Celtics?
Ja, das holen sich die Bucks, das ist ein ganz klares Ding. Die haben jetzt hier wieder ihr Championship-Gear angeworfen, trotz der Verletzung von Middleton. Das wird noch sehr, sehr entscheidend für die weiteren Runden. Aber jetzt für die Bulls, ich sehe keine Chance. Diese Defense ist einfach zu gut, zu tief, zu vielseitig. Dann hast du einen Giannis, der einfach alles machen kann. Das ist einfach absurd, was der da spielt. Der hat jetzt in 4 Spielen 27 Punkte, 14,5 Rebounds, 7 Assists. Da haut da die Dinger rein. Das ist, der kann einfach machen, was er will. Der kann einfach machen, was er will auf dem Basketballcourt. Ja, 7 Assists. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ja, viele Bulls-Fans im Internet so äußern sich enttäuscht. Finde ich, müsste da überhaupt nicht sein, Bulls-Fans. Das ist einfach ein Gegner, der ist ein paar Level höher. Dazu fehlt noch Lonzo Ball. Was willst du da machen?
Ja, absolut. Ich meine, es ist jetzt nicht das erste Team, was jetzt daran verzweifelt, Giannis Antetokounmpo zu verteidigen. Und ich glaube, da muss man sich auf jeden Fall gerade nicht für schämen. Im Gegenteil, man ist jetzt gerade das erste Mal seit Jahren wieder in den Playoffs mit drin, war das erste Mal jetzt wieder wirklich kompetitiv, hatte mit DeRozan zwischendurch nochmal jemanden, der einfach im MVP-Rennen mit drin war. Jetzt kommt eben einfach natürlich jetzt gerade ein Team einfach durch diesen Osten, der sich da jetzt einfach mit ergeben hat, der einfach, ja, letztes Jahr schon Champion geworden ist und der jetzt dieses Jahr auch wieder dieselben Ambitionen mit hat, der eine Big Three hat, die jetzt quasi so komplett einfach mit eingespielt ist. So dieses ganze Roster ist ja quasi noch zusammen aus dem letzten Jahr mit jetzt eben Ausnahme von nochmal Grayson Allen, der jetzt quasi da ist, anstatt Dante DiVincenzo, der ja aber sowieso verletzt war in den Playoffs. Also das ist einfach ein Team, was komplett eingespielt ist, was mit diesem Roster letztes Jahr schon Champion geworden ist. Und ich glaube, ja, wie du jetzt eben auch schon gerade angedeutet hast, dass sich die Bucks jetzt eben Spiel 5 dann holen zu Hause und dann, ja, geht's eben bald auch schon wieder los mit dieser zweiten Runde und ich glaube, ja, Celtics gegen Bucks, da erwartet uns schon so ein erster Clash of the Titans. Deswegen wollte ich mir tatsächlich eigentlich auch freinehmen, irgendwie jetzt gerade im Mai, hat jetzt leider nicht so ganz jetzt gerade funktioniert bei mir jetzt gerade arbeitstechnisch, dass ich mir wirklich so diese zweite Runde komplett mit angucken kann, weil ich glaube...
Ah, machst du die Nächte so durch?
Ja, mache ich dann halt so. Ja, ich habe tatsächlich gerade abgesprochen, dass ich dann vielleicht ein paar mehr Spätschichten machen kann und so, dass ich das irgendwie hinkriege, denn ohne Spaß. Cool. Die zweite Runde wird absoluter Wahnsinn. Also jetzt gerade sowohl im Osten als auch im Westen, wenn man sich da jetzt so die Matchups jetzt gerade mit anguckt, dann, ja, geht's da einfach schon direkt richtig los. Und ja, Boston gegen Milwaukee ist da auf jeden Fall ganz, ganz oben auf meiner Watchlist mit drauf.
Ja, da muss man sagen, natürlich, also so hochgejubelt und so abgefeiert, wie ich jetzt die Defense habe der Celtics, muss man sagen, die Offense, ja, die muss noch so ein bisschen beweisen, ehrlich gesagt, ob sie da genug Firepower haben, dann das durchzupauken. Ne? Und natürlich, die Bucks haben es jetzt defensiv die Muskeln auch ganz schön spielen lassen. Gerade Jrue Holiday, wie der da durch die Screens sich durchboxt, also wie ein Preisboxer. Ja, und natürlich Brook Lopez, die Rückkehr, extrem wichtig. Ja, aber ich denke, da ist wirklich ganz entscheidend die Personalie Chris Middleton, weil also so fantastisch ein Giannis alleine ist, gerade jetzt, wenn der Time Lord zurück ist bei den Celtics, plus was die da noch alles haben, da muss auch ein Giannis Antetokounmpo sich strecken, da zu punkten, ne? Und da ist natürlich der Chris Middleton, der König der Midrange, der wäre halt da eben Gold wert, wenn er wiederkommt.
Ja, aber vor allem der aggressive Chris Middleton. Ich finde, das ist immer noch mal mit wichtig, denn es gibt eben auch noch so diesen zurückhaltenden Chris Middleton. Also er hat immer so zwei Gesichter, so ein bisschen so Two-Face Chris oder so. Also er kann, wenn er möchte, wenn er wirklich aggressiv ist, kann er einfach unfassbar stark sein, kann ein unfassbar wichtiger Faktor sein. Und natürlich der zweitbeste Spieler in der Offensive, aber es gibt eben auch so Spiele, da hält er sich irgendwie so ein bisschen zurück. Ich glaube, in Spiel 3 war das, glaube ich, gegen die Bulls, also das Spiel, was sie halt verloren hatten, da war das eben auch so, da wurde er dann auch verletzt ausgewechselt, nee, Quatsch, in Spiel 2 muss es dann, glaube ich, gewesen sein, ja. Aber da war es dann eben auch so, da war es auch so ein bisschen schwierig, gerade in der ersten Hälfte, dann in der zweiten hat er ein bisschen mit aufgelegt und man hat direkt gemerkt, es ist direkt ein anderes Spiel, da ist, die Bucks sind viel, viel besser gleich mit drin, wenn eben Chris Middleton da ist und natürlich wird das einen entscheidenden Faktor spielen, denn ja, also ohne ihn sind die Celtics für mich leichter Favorit. Mit ihm, muss ich sagen, bin ich da komplett auf Augenhöhe. Also ich könnte jetzt gerade nicht voraussehen, wer da jetzt gerade irgendwie besser ist oder irgendwie ein besseres Standing hätte.
Ja, kann ich mich echt anschließen. Also ohne Middleton würde ich auf ein 4-2 für die Celtics tippen. Mit ihm wird es also, ja, also denke ich, eine Serie für die Ewigkeit könnte das werden, wenn es so läuft, wie wir uns das wünschen. Und dann muss ich sagen, ja, rächt sich vielleicht eben doch dieser verschenkte Heimvorteil. Denn Milwaukee hätten sie mal ihre Top-Leute spielen lassen, ganz einfach den zweiten Platz sichern können. Was meinst du dazu? Wird sich das noch rächen für Milwaukee?
Also kann durchaus passieren. Es ist allgemein bekannt, dass der TD Garden sehr, sehr laut ist, dass die Fans in Boston extrem laut sind, dass die extrem viel Bock haben. Und das kann natürlich gerade eben dann in so knappen Spielen. Und ich glaube, wir sehen jetzt beide da schon eine Möglichkeit auf ein Game 7. Und das wäre daneben im TD Garden in Boston. Das kann dann schon nochmal ein großer Faktor nochmal mit sein. Das hat schon einen Grund, warum eigentlich Teams den Heimvorteil sehr, sehr gerne haben. Weil du dann eben einfach dann, wenn es wirklich dann drauf ankommt, in Game 7 dann die Fans hinter dir hast. Klar, es gibt Spieler, die blühen auf, wenn die Fans gegen einen sind. So ein Trae Young jetzt gerade zum Beispiel in New York war da immer ein sehr, sehr gutes Beispiel. Trotzdem ist es, glaube ich, nochmal für dich als Spieler nochmal mit geiler, wenn du halt nicht ausgepfiffen wirst und halt angefeuert wirst richtig und wenn du halt als Gegner dann die ganze Zeit so abgelenkt wirst vor diesen ganzen Freiwurf-Dingern da hinterm Brett und keine Ahnung. Also mir persönlich wäre es als Spieler, wenn ich mir es jetzt vorstelle, wesentlich lieber, wenn ich da jetzt zu Hause spielen würde. Denn, ja, sind wir mal ganz ehrlich, wer den Schaden hat, der braucht für den Sport nicht zu sorgen. Wenn du dann halt verlierst in so einem Game 7, dann darfst du sicher von der Crowd auch einiges mit anhören. Ich glaube, das wäre in einem Heimspiel ein bisschen entspannter. Da wäre dann eher so ein bisschen Trauer in der gesamten Arena drin. Von daher stimme ich dir da komplett zu. Heimvorteil für mich absolut unterschätzter Faktor einfach in den Playoffs.
Ja, vor allem also, wenn es dann zu so einem Spiel 7 kommt, weil da ist es ja, also es gab ja irgendwie 135 davon oder 100, noch ein paar mehr und da sagen wir fast 80% hat das Heimteam gewonnen. Ja, ist natürlich nur eine Statistik, aber das kommt ja nicht von ungefähr und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die NBA-Teams in den letzten Jahren, die unterschätzen das so ein bisschen, den Homecourt-Advantage. Das ist da einfach, du hast diesen Vorteil im Rücken, du hast das eigene Umfeld, du hast die Crowd und das ist, da kann so dieses kleine bisschen extra sein, was dir dann zum Sieg verhilft. Auch die Referees sind nur Menschen, ja, und hat sich schon der ein oder andere mal beeinflussen lassen dann von so einer Home-Crowd, ja, und das finde ich schon sehr, sehr überraschend. Also die letzten Jahre hat das ja natürlich abgenommen, aber da lag es eben auch daran, dass gar keine Fans zugelassen waren, ja, und da ist das natürlich sowieso ganz anders. Da war der Heimvorteil auch in der Regular Season nicht mehr so vorhanden und das, denke ich, könnte wirklich da das Zünglein an der Waage sein und also ich wage dazu prophezeien, dass das vielleicht im Endeffekt die Serie sogar dann für Boston zwingen könnte.
Es kann tatsächlich sein. Wir werden es leider mal wieder abwarten müssen. Wir können leider nicht in die Zukunft schauen. Aber versuchen tun wir es trotzdem. Und zwar bei der letzten Serie, Steffen, die wir jetzt heute nochmal besprechen wollen. Philadelphia 76ers gegen Toronto Raptors. Es stand zwischendurch schon 3-0 gegen die Philadelphia 76ers durch einen wahnsinnig starken Turnaround-Dreier von Joel Embiid in Spiel Nummer 3. Der mich wirklich vor meinem Fernseher halb zusammenbrechen lassen, muss ich ganz klar so sagen. Also ich war wirklich davor jedes Mal richtig hyped, hatte das Gefühl, die Raptors holen das Ding. Dann geht's in die Overtime, sie geraten das erste Mal in Rückstand, dann gibt's noch diesen Game-Winner und ich saß vor dem Fernseher und ich war gebrochen und ich hatte eigentlich auch keine Lust mehr, mir das letzte Spiel noch anzugucken, was da in der Nacht noch war. Und jetzt haben aber die Raptors zwei Spiele jetzt gerade gewonnen und zwar eins zu Hause, nämlich Spiel Nummer 4 und jetzt eben auch Spiel 5 auswärts in Philadelphia. Und jetzt natürlich die große Frage, können sie jetzt tatsächlich zu Hause Spiel 6 nochmal holen und jetzt wirklich nach 0-3 Rückstand ein Game 7 nochmal mit erzwingen?
Ja, hat es ja noch nie gegeben, ne, in der Geschichte, dass man von 3-0 zurückkommt. Selbst bei 2-0 ist es ja, glaube ich, über 80%, dass das Team dann gewinnt, was 2-0 führt. Ja, also mein Tipp 4-2 für die Raptors, da war ich ja sehr optimistisch, der wird auf jeden Fall nicht mehr kommen, das ist schon mal klar. Ja, weil es also dieser Homecourt, dieser Coaching-Advantage, den ich eigentlich klar bei den Raptors sah, den hat man zumindest im ersten Spiel nicht gesehen. Und gerade auch dieser Game-Winner von Embiid, den du da ansprichst, der war ja ganz mies verteidigt. Das war ja einfach ein Inbound-Play. Und dann stellt man ja eigentlich da in der letzten Sekunde bei einem Inbound-Play, stellt man eigentlich so einen ganz großen Typ mit langen Armen hin, der da so wie wild rumhampelt und das versucht zu erschweren. Das war schon mal nicht der Fall. Und ja, dann da Embiid diesen leichten Wurf zu schenken. Also, es war eigentlich relativ klar, dass der den nimmt. Also, absolut unverständlich. Ja, und natürlich bei 3-0, da hat er keiner mehr einen Pfifferling gegeben. Jetzt kommt halt diese Embiid-Verletzung dazu. Und ich lege mich jetzt mal fest, die Raptors gewinnen das Spiel 6. Ich denke, das geht in Spiel 7.
Ich hoffe, ich sag's so, wie es ist. Ich hoffe, dass sie den Homecourt-Advantage wieder mit ausnutzen können. Ich finde, man hat es im Spiel 3 schon sehr, sehr stark gesehen, wie viel es bei den Raptors wirklich mit ausmacht. Sie haben auswärts in Philadelphia zweimal eigentlich keine wirkliche Schnitte gesehen, muss man einfach relativ klar so sagen, haben jeweils mit, weiß ich nicht, 15 Punkten, glaube ich, verloren Minimum, teilweise sogar mit 20 und waren dann in Spiel 3 auf einmal competitive unterwegs, waren, wie gesagt, auch sehr, sehr nah dran auch an diesem Sieg, können vielleicht mit ein, zwei besseren Entscheidungen in der Offensive gerade zum Ende hin oder vielleicht auch eben nochmal einer besseren Defense, wie du eben gerade schon angesprochen hast, vielleicht auch dieses Spiel jetzt gerade holen. Gewinnen dann eben Spiel 4 zu Hause, haben sich jetzt eben Spiel 5 nochmal geschnappt. Also die Chance ist jetzt auf jeden Fall da, das Momentum ist jetzt gerade ein bisschen rübergeschiftet.
Wahnsinn.
Jetzt nochmal mit Joel Embiid, mit dieser Verletzung, natürlich nochmal ein Faktor, der jetzt gerade pro Raptors jetzt gerade nochmal mitspricht. Die große Frage ist jetzt halt, ist es für die Raptors oder wäre es für die Raptors nicht sogar besser, wenn Joel Embiid so ein bisschen angeschlagen sogar mitspielt? Das wäre wahrscheinlich fast sogar noch besser, weil sich dann halt alle trotzdem noch darauf einstellen würden, dass er halt richtig abgehen müsste. Und vielleicht hält sich dann Tobias Harris vielleicht noch zurück und Tyrese Maxey. Ich glaube so, wenn die jetzt halt wirklich von Anfang an schon wissen, okay, der spielt halt nicht mit, dann werden da einfach andere Spieler mehr Würfe nehmen, wie eben ein Harris, wie ein Maxey. Und werden dann eben versuchen, das zu kompensieren. Und da bin ich dann extrem gespannt. Denn bislang lösen es die Raptors eigentlich sehr, sehr gut. Versuchen sich quasi von allen schlagen zu lassen, außer von Joel Embiid. Sobald er den Ball kriegt im Post, wird er direkt gedoppelt und muss dann eben die richtigen Passwege finden. Und dann müssen eben die Rollenspieler, wie zum Beispiel Danny Green, ihre Würfe dann treffen. Und wenn das dann eben nicht der Fall ist, und das könnte in Toronto eben durchaus der Fall sein, eben nochmal so mit dieser ganzen Crowd, dann wird es auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Und auch ich hoffe und glaube, dass sie sich jetzt Spiel 6 nochmal mitholen und dass es dann eben in ein potenzielles Spiel 7 nochmal reingehen kann. Und dann natürlich die große Frage, Spiel 7 in Philadelphia, gehen wir jetzt mal davon aus, dass Joel Embiid wieder komplett fit ist. Wen hast du vorne? Wen siehst du da? Glaubst du, die Raptors sind wirklich das erste Team, was ein 0-3 komplett mit aufholen kann? Oder glaubst du dann, in Spiel 7 ist trotzdem die Qualität dann von Joel Embiid vor allem dann zu groß?
Ja, also erstmal, das muss ja operiert werden. Da kannst du nicht zurückkommen mit 100%. Das geht nicht. Das ist auch die Verletzung. Es kommt ein bisschen auf die Schwere an. Ich bin jetzt auch kein Mediziner, aber so wie ich das verstanden habe, es kommt auf die Schwere an. Aber Bam Adebayo, der hat 6 Wochen, war der verletzt, der raus, hat nicht gespielt mit dieser Verletzung. Ich finde, man sieht das ganz klar, dass es ihn beeinflusst. Man hat aber auch ohnehin schon gesehen, die Double-Teams der Raptors, die wurden ja schon immer besser. Ja, schon in Spiel 3, aber in Spiel 4 hat man dann wirklich gesehen, da kamen echt viele Steals dann zustande und das war das eine, ja, dass die Raptors sich gesteigert haben, dass Embiid verletzt war das andere. Ich glaube nicht, dass das geht, dass er im Top-Level noch spielen kann. Er wirkte auf mich auch wieder müde, Embiid, etwas unerklärlich, weil er die Saison eigentlich sehr, sehr frisch wirkte. Er wirkte auf mich ein bisschen müde. Ich glaube nicht. Man hat mich ja eh schon für bekloppt erklärt, dass ich 4-2 auf die Raptors gesetzt habe. Ich würde jetzt noch einen draufsetzen. Könnt ihr mich alle für verrückt erklären? Ich sag, die Raptors gewinnen das in Spiel 7.
Du glaubst gar nicht, wie unglaublich geil ich das finden würde. Also ich weiß nicht genau, wann Spiel 7 stattfinden soll. Ich weiß aber, dass ich mir auf jeden Fall am nächsten Tag eine Spätschicht eintrage. Dass ich auf jeden Fall in der Lage bin, mit diesem Spiel anzugucken. Denn das wird ein Klassiker auf jeden Fall für mich. Also in Philly, Game 7, Toronto gegen Philly.
Wenn es dazu kommt.
Ja, wenn es dazu kommt, natürlich. Müssen wir erst mal schaffen. Ja, in das Spiel 6 werde ich mir auch, glaube ich, live angucken. Ist das am Donnerstag jetzt, von Donnerstag auf Freitag?
Ich habe es noch gar nicht geguckt, weiß ich gar nicht.
Oder von Freitag auf Samstag. Ist mir auch eigentlich egal. Also, es wird ja wahrscheinlich von Donnerstag auf Freitag oder eben von Freitag auf Samstag sein. Sprich, nächsten Tag habe ich eh frei, beziehungsweise habe am Freitag Spätschicht. Also das heißt, egal ob das jetzt am Donnerstag oder von Donnerstag auf Freitag stattfindet oder eben von Freitag auf Samstag, das ist Must-Watch-TV auf jeden Fall für mich.
Playoffs ist nur einmal im Jahr.
Playoffs ist nur einmal im Jahr, so ist es. Und ja, Game 7 gegen Philly ist auch nur einmal im Jahr. Habe ich jetzt bislang auch relativ gute Erfahrungen mitgemacht. Also wenn ich mich an das letzte Game 7 zwischen den Raptors und Philadelphia erinnere.
Teilst du aber ganz schön aus hier.
Ja, ich habe einfach noch so diese große Hoffnung. Und dass ich glaube, es würde dann ganz klar die Toronto Raptors als Nemesis von Joel Embiid auf jeden Fall nochmal mit bestätigen. Also ich glaube, der war nach dem 3-0, war der schon so im absoluten Siegmodus, ist da durch die Halle durchgerannt, hat irgendwas geschrien.
Zu Recht, ja.
Oder so. Ja, natürlich, ey, super Wurf. Warum auch immer er von Fred Van Fleet verteidigt wird. Warum auch immer er von Fred Van Fleet verteidigt wird über die rechte Schulter. Unverständlich. Aber für mich als Rap, das wäre natürlich, wie gesagt, heartbreaking. Und ja, von daher wäre das jetzt natürlich für mich auch nochmal so eine Art Genugtuung. Ich fände es natürlich trotzdem nochmal ein bisschen schöner, wenn er nochmal mit auf dem Platz stehen könnte. Denn so können die Philly-Fans halt dann immer sagen, ja gut, Embiid war ja dann auch verletzt, so war nicht richtig fit. Und das ist natürlich dann immer blöd, dann als Fan da dann gegenzuhalten. Aber ja,
muss man ja auch nicht immer dagegenhalten.
Nö, man kann ja auch einfach sagen, wir haben euch rausgeschmissen. Also wenn sie es tun, ich hoffe es. Wie gesagt, ich bin wirklich sowas von voller Hoffnung. Aber bevor es soweit kommt, haben wir jetzt eben erstmal nochmal Spiel 6.
Ja, also man muss ja... man muss ja echt sagen, sorry, wenn ich da gerade mal reingrätschen muss, also das Ding natürlich erstmal hier, Embiid hat sein Trauma überwunden, macht da den Game-Winner, ja, das, er war ja wirklich zu Tränen da geschockiert damals, finde ich, zeigt aber auch, was für ein großes Herz er hat, ja, wie wichtig ihm das ist. Und also, sagen wir mal ganz ehrlich, wenn Embiid da nicht sich verletzt, dann ist die Serie 4-0 weg, dann kommt da nichts mehr. Also bei aller Liebe, ne? Oder ein 4-1, aber dann ist der Drops gelutscht. Ja, das ist schon ein ganz entscheidender Faktor. Aber ich finde, das zeigt auch, wie lang so eine NBA-Serie ist, und dass der Drops halt nicht gelutscht ist, bis es nicht fertig ist. Weil das lief alles für die Sixers. Die kriegen die Foul-Calls, die haben einen guten Gameplan, die Raptors wirkten nervös, die Double-Teams sitzen nicht, Van Fleet ist ein Schatten seiner selbst, der Gary Trent, der verpasst ein Spiel, dann ist ihm übel und er wirft Airballs, das Coaching funktioniert nicht, da hat also Nick Nurse ein bisschen overcoached, finde ich, die ersten Spiele, ein bisschen zu sehr Vabank gespielt und ja, und dann setzt so ein verrückter Turnaround, dann ist einfach alles möglich und dann kommt noch diese Doc Rivers-Geschichte mit dazu, der ja schon öfters ein 3-1 verspielt hat und ja, vielleicht jetzt sogar ein 3-0 verspielt. Also es wäre natürlich mega Pech für die Sixers, brauchen wir gar nicht drum rumreden.
Ja, definitiv. Aber wie Kobe eben so schön gesagt hatte damals, Jobs not done.
Natürlich.
Und das gilt eben auch für diese Serie. Und natürlich wäre es sehr, sehr ärgerlich für die Sixers, die jetzt eben auch irgendwann mal völlig sind, zu zeigen, dass sie ein Titelkandidat sind. Und das war jetzt eben die letzten Jahre jetzt gerade schon so. Natürlich dann eben auch immer wieder mit der Fitness von Joel Embiid. Jetzt letztes Jahr nochmal dieses ganze Ben Simmons-Dilemma. Super schwierig auf jeden Fall. Aber jetzt irgendwann müssen sie halt zeigen, dass sie einfach in der Lage dazu sind, einen Titel zu gewinnen. Und wenn es jetzt dieses Jahr wieder nicht funktioniert, dann wird der Druck von außen sicher nicht weiter gering.
Nee, das kann man nicht sagen.
Ja, ansonsten ein letztes Thema hätte ich noch, worüber ich dich gerne noch ansprechen würde, beziehungsweise worauf. Und zwar, Ben Simmons hatte ich gerade schon mal mit erwähnt. Es hieß ja eigentlich, dass er es in Game 4 jetzt gerade mitspielen sollte. Jetzt hat es irgendwie jetzt gerade doch nicht funktioniert. Jetzt einfach mal ganz kurz aus deiner Sicht. Nehmen wir jetzt gerade mal an, du hast jetzt gerade einen Spieler, der jetzt ein Jahr noch nicht gespielt hat und kommt dann rein in Spiel 4 zu Hause, wo du schon mit 0-3 mit hinten liegst. Wenn der jetzt komplett fit ist, hättest du ihn dann trotzdem mit reingeschmissen oder hättest du jetzt gerade gesagt, okay, komm, jetzt gerade für das eine Spiel muss jetzt nicht so unbedingt sein?
Ja, wenn er fit ist, soll er auch spielen, aber du kannst dann auch nicht mehr als 15 Minuten, 20 Minuten eigentlich erwarten von so einem Spieler, der ein Jahr nicht gespielt hat. Dann kommt noch das Psychologische damit dazu. Also ich habe von Anfang an ja immer gesagt, ich glaube nicht, dass wir den überhaupt noch sehen. Wenn dann in einer ganz kleinen Rolle, das hätte dann auch nichts gebracht, machen wir uns nichts vor. Und ja, das ist halt einfach jetzt echt bitter. Und da hat sich jetzt mittlerweile auch eigentlich die gesamte NBA-Community, denke ich, abgewendet von ihm. Das war auch, finde ich, schlecht kommuniziert von den Nets. Immer dieses Targeting. Hieß Targeting das Spiel und das Spiel. Und ja, habe ich schon immer gesagt, was heißt denn überhaupt Targeting? Das heißt überhaupt nichts. Ja, und da fand ich, hat man sich, glaube ich, auch keinen Gefallen getan. Man hätte sagen sollen, der ist raus. Und wenn er wiederkommt, hätte man es da positiv verkaufen können. Also das ist schon ganz schön bitter, wie es gelaufen ist.
Ja, Steffen, dann erstmal Dankeschön nochmal für die Einschätzung zu diesem Thema und auch generell vielen, vielen Dank, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast, bei mir ein Gast zu sein. Und ja, dass du jetzt auch hier wieder deine unfassbar kompetente Meinung in diesem Podcast wieder preisgegeben hast.
Ja, du alter Charmeur hier, da haut er die Komplimente raus. Ja, mir hat's echt wieder mega Bock gemacht bei dir, Max. Und ja, schauen wir mal, ob hier unsere gewagten und ja teilweise auch etwas weniger gewagten Prognosen dann wirklich eintreffen. Und dann machen wir bestimmt nochmal ein Update und dann gucken wir mal, ob das der Quatsch war, was wir hier vermutet haben oder ob wir doch einen richtigen Riecher hatten. Bin ich schon gespannt.
Auch da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und dann, ja, wie gesagt, Folge zur Western Conference findet ihr bei Steffen drüben beim NBA Fan Podcast. Link ist in der Beschreibung. Und ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Here It Swish.
Tschüss.
Here It Swish.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ja. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.